WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin. Hallo Kevin.
Hallo André, schön dich zu sprechen.
Schön auch dich zu sprechen.
Ja, heute wollen wir mal über eine Implementierung von Web Components sprechen. Nachdem wir letztes Mal so ein bisschen über den Start gesprochen haben, wollen wir uns heute mal Lit Element angucken.
Wer hätte gedacht, dass es Lit wird? Sind wir schön nah wieder am Google-Universum. Sehr schön. Ja, was ist Lit? Lit ist eine Library von Google entwickelt, um Web Components zu erstellen. Es fühlt sich so ein bisschen an wie der Nachfolger von Polymer. Wenn man das auf Polymer selbst geht, sieht man auch, dass sie jetzt auf Lit verweisen, weil Polymer eingestellt ist. Auch vom Konzept ist es halt ein bisschen anders. Wenn man GitHub glauben darf, ist es irgendwie von Februar 2019, dass es in der ersten richtigen Version rausgekommen ist. Und besteht im Endeffekt aus zwei Teilen. Einmal Lit Element, wo auch der Name selbst herkommt. Das ist halt für das Erstellen von Custom Components. Und Lit HTML, das ist zum vereinfachten Rendern von HTML. Also dass man das nicht mit document.createElement irgendwelche Sachen erstellen muss, sondern dass man Strings in Template-Literale umwandeln kann. Lit selbst, also Lit Element, arbeitet mit Annotationen, ähnlich wie man das von Angular kennt, um zum Beispiel Property Bindings zur Verfügung zu stellen oder Attribute Bindings kann man damit machen oder auch um die Change Detection intern so ein bisschen zu steuern, welche Variablen halt überwacht werden sollen, wenn man sie rendert und welche nicht. Und dann bietet es halt, wie gesagt, Hilfen fürs Rendering, für die ganzen Lifecycle, die es gibt in einer Web Component. Dann das Shadow DOM oder Shadow Root Handling. Es gibt eine Art Dependency Injection, die auf dem Web Component Standard oder Web Standard Context, heißt das, meine ich, basiert. Und es hilft dann halt, dieses Property Attribute Binding zu machen und die Change Detection irgendwie gut zu handeln. Ja, was hältst du von Lit?
Genau, ich finde das ein cooles Framework, weil man da wirklich jetzt die Sachen, die man vorher jetzt durch den Start nicht bekommen hat, irgendwie gelöst kriegt. Das heißt, ich habe irgendwie eine Art, wie ich Änderungen erkenne. Ich habe so eine Renderfunktion, wo ich anfangen kann, mein HTML zu strukturieren. Und insgesamt fühlt sich das wie eine runde Sache an. Und wenn man jetzt zum Beispiel seine eigenen Buttons oder so baut, wirkt das sehr einfach und geschlossen und man kann da wirklich seine Sachen so zusammenbauen, wie man sie braucht.
Ja, also ich finde, für Web Components selbst ist das wirklich, wirklich sehr gut, gerade was dieses Rendering angeht. Das ist ja vorher wirklich umständlich gewesen und auch so ein bisschen mit der Change Detection. Und klar, da gibt's auch einen Lifecycle-Hook für, aber hier ist das mit den State, den Properties und den State-Annotationen wirklich gut gelöst und macht deutlich komfortabler die Nutzung der ganzen Sache.
Ja, im Gegensatz zu den anderen Frameworks wie zum Beispiel Angular, Vue und React merkt man aber, dass man jetzt hier alles in der Klasse hat. Also in Vue ist das ja und in React auch ist das ja getrennt. Das heißt, man hat irgendwo hier oben seinen HTML-Block und dann hat man unten seinen JavaScript-Code, den man irgendwie gegeneinander aufruft. Aber hier ist das so, dass man natürlich diese Render-Methode hat, die Teil vom JavaScript ist. Und jetzt ist das natürlich nicht hierarchisch aufgebaut. Das heißt, man muss halt schon so ein bisschen gucken, wie strukturiert man seinen Code, weil man Methoden schreibt in JavaScript, die dann dieses HTML erzeugen. Das heißt, ich kann das schon besser verschachteln und ich kann mir auch eine coolere Struktur überlegen, bin aber auch sehr daran, muss mir das wirklich gut überlegen, wie ich das strukturiere, damit ich das dann da vernünftig nachvollziehbar aufbaue. Da können bei komplexen Themen, also wirklich bei komplexen Sachen wie zum Beispiel ein Datepicker oder vielleicht Dialogen oder so, kann die Klasse halt sehr groß werden und man muss halt wirklich gut überlegen, wie strukturiert man das.
Es ist halt ein bisschen unkonventionell, dass man anhand des Dateilayouts nicht feststellt, wo ist denn jetzt hier das Template per se erstmal, ne? Weil die Render-Methode sieht halt genauso aus wie jede andere JavaScript-Methode und kann tendenziell irgendwo in der Datei stehen. Und wenn die groß wird, ist es dann manchmal schon schwierig zu finden, wo denn das Template hier eigentlich erst losgeht, ne?
Ja, und wenn man da nicht so drauf achtet, dann kann man auch schnell funktionale Methoden, also keine Ahnung, was passiert bei einem Klick, sehr schnell vermischen mit, hier habe ich jetzt HTML definiert, und dann ist halt schon gut, wenn man sich so eine gewisse Struktur in so einer Klasse überlegt. Ja,
ja, finde ich auch. Das macht es ein bisschen unübersichtlich, ne?
Ja.
Auf der anderen Seite ist es ein sehr leichtgewichtiger Lib noch, ne? Also ich meine, sie wächst auch irgendwie und wird immer mehr erweitert. Aber grundsätzlich ist es erstmal noch recht leichtgewichtig und auch schnell zu erlernen, würde ich sagen. Es basiert auf ein paar Grundsachen, aber es ist jetzt nicht so viel, es ist nicht sonderlich viel Magie in der ganzen Sache. Und das bisschen, was drin ist, ist halt wirklich gut gemacht.
Ja, das ist natürlich immer die Frage, für was setzt man das ein? Für Komponenten, glaube ich, ist das sehr umfangreich und da funktioniert das gut. Wenn man jetzt aber wirklich mal eher so in diese Business-Anwendungsbereich geht und man wirklich mal auch Fachlichkeit da implementieren möchte, da merkt man schon, dass da einiges halt auch einfach nicht drin ist. Also als Beispiel mal ein Handling von Formelementen ist halt zum Beispiel nicht vorhanden. Das muss man dann irgendwie selbst bauen. Also wenn sich jetzt Werte in einem Formular ändern, wie gehe ich damit um, wie validiere ich das und so weiter, das gibt es da alles nicht. Und wenn man dann sowas auch machen möchte, ist halt die Frage, sollte man das, dann muss ich mir da halt auch viel irgendwie selbst schreiben. Und an der Stelle muss ich mich halt sehr gut auskennen. Wie baue ich jetzt einen Validator in HTML, ist halt jetzt nicht mal so trivial zu machen.
Ja, also in dem Fall, wenn man vom Webstandard abweichen möchte, ne?
Ja, also was Komplexeres als nur required oder min-max. Wenn man jetzt einen zusammenhängenden Validator hat zwischen zwei Feldern, bei einem habe ich ausgewählt, dann darf bei anderen nur eine andere Menge von Elementen ausgewählt sein, dann gibt es natürlich Libraries, die das können, aber die muss ich dann auch irgendwie einbauen oder mir etwas eingeschreiben.
Ja, man muss grundsätzlich sich viel um Funktionalität kümmern, ne? Routing per se auch. Gibt es hier nicht mitgeliefert im Standard. Klar gibt es überall Lösungen für, aber die kommen natürlich nicht mit der Lib. Was aber auch, also kann man ja sowohl positiv als auch negativ bewerten, ne? Also das macht die Lib jetzt nicht unnötig groß. Auf der anderen Seite muss ich mir halt Funktionalität selbst suchen und auch dann gucken, dass immer alles kompatibel ist und muss es halt selbst einbauen.
Ja. Was halt dazu führt, dass ich halt gut drin sein muss. Also ich finde ja auch nicht viel im Internet dazu. Wenn man jetzt natürlich googelt, dann zum Beispiel für Angular, dann gibt es halt sehr, sehr viele Stack Overflow-Fragen, irgendwie Anleitungen, Blogposts, die irgendwas gemacht haben. Und in diesem Umfeld findet man da nicht so viel. Und man muss sich dann halt auch vielleicht auch mal selbst überlegen, wie baue ich das. Und das ist, glaube ich, jetzt für, wenn man sich nicht so viel damit befassen möchte, nicht das schönste Vorgehen, weil man dann halt wirklich mal auch selbst kreativ sein muss. Es gibt Leute, die finden das schön. Also ich habe auch kein Problem, mal selbst zu gestalten. Aber das hat auch gewisse Gefahren, weil dafür muss ich halt sehr viel wissen, damit ich das machen kann.
Es ist die Einstiegshürde, die ein bisschen höher ist. Die vielleicht nicht, aber man muss sich halt mit der Browser-API oder der Web-API auskennen, ne? Weil ja, da sich halt vieles drauf bezieht.
Ja.
Aber wir können dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben. Es ist ja hier, wenn es passt, von 2019. Wenn der Web-Component-Standard hatten wir in der letzten Folge, der ist schon ein bisschen älter. Aber wenn man mal guckt, wie lange, weiß ich nicht, React schon am Markt ist oder Angular, die haben natürlich auch einfach einen zeitlichen Vorsprung jetzt.
Auf jeden Fall. Man sieht ja auch, die haben ja jetzt mittlerweile Version 3. Da haben sie jetzt erstmal die Dependency Injection mit reingenommen. Die gab es vorher auch nicht. Und man merkt, das entwickelt sich halt auch weiter. Die gucken auch, was macht die Community. Man kann auch eigene Sachen da hinzufügen. Es gibt so einen Lab-Bereich, wo man dann auch einige Vorschläge einreichen kann oder selbst was implementieren kann. Und Das ist schon eher so community-driven, was ich eigentlich ganz schön finde.
Ja, denke ich auch. Was für Projekte hast du damit denn bis jetzt schon so umgesetzt? Wir hatten also ein bisschen die Abwägung jetzt, okay, kleine einzelne autarke Komponenten versus ich baue damit eine ganze Anwendung. Wie sind so da deine Erfahrungen?
Ja, also wir haben auch schon komplexe Anwendungen damit umgesetzt. Also wirklich auch Anwendungen, wo es sehr komplexe Komponenten gibt, wie zum Beispiel ein Kalender, der dann Drag and Drop kann, wo man Einträge erzeugen kann, der mehrere Räume hat, der dann auch irgendwie nachladen muss, verschiedene Tage und so. Da kann man halt auch viel Komplexität gut kapseln. Das funktioniert da sehr schön. Aber wir haben da zum Beispiel auch sehr viele Formulareingaben, wo man dann wirklich auch viel selbst bauen musste. Und an sich ist das alles machbar, aber man merkt dann schon Vorteile von Frameworks, die umfangreicher sind, wenn man jetzt wirklich in diese Formbereich geht, Business-Anwendungen. Da gibt es halt dann immer viel von dem Framework mitgebracht, was man dann einfach nicht selbst bauen muss.
Ja, ich habe auch eher die Erfahrung, es wird sehr schnell sehr groß und man muss da wirklich, ja, also ich muss wirklich darauf achten, dass man selbst eine gescheite Architektur mitbringt und sich auch daran hält dann am Ende.
Auf jeden Fall.
Dass es halt noch wartbar bleibt, ne? Oder wartbar ist diese ganze Sache. Während ich sagen würde, bei kleineren Elementen, also da fühlt es sich wirklich gut an. Kommt diese Leichtgewichtigkeit irgendwie zur Geltung, dass man mal eben ein Formularelement machen kann, zum Beispiel.
Was ich bei großer Anwendung auch als Problem sehe, ist das Thema Styling. Man muss sich halt dann auch gut überlegen, wie kann ich das Styling so aufbauen, dass ich in meinen Komponenten auch das kriege, so das bekomme, was ich brauche. Weil du kannst das natürlich über CSS oder SCSS importieren, kannst dann eine Variable machen und so. Da kannst du schon viel mit steuern, aber oft brauchst du dann mehrere Klassen in den verschiedenen Komponenten und da musst du dir halt wirklich eine gute Struktur überlegen, wie man das schön aufteilt, damit du nicht zu viel Styles in zu vielen Klassen importierst und das wirklich sauber getrennt hast.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, eher ein Standardproblem von Web Components.
Klar.
Nicht von Lit. Ich finde, sie haben es ja schon ein bisschen vereinfacht, dadurch, dass man halt mehrere CSS-Dateien angeben kann, die man haben möchte pro Komponente. Aber die muss man natürlich dann genau passend schneiden, ne? Dass man sich nicht so eine riesen Reset-CSS-Library in jedes Element einbinden muss, sondern wirklich nur das da drin hat, was man auch da braucht.
Ja. Das muss man auf jeden Fall machen. Aber gerade für so komplexe Komponenten, also nehmen wir mal einen Date-Picker oder nehmen wir mal YouTube als Beispiel, wo du einen sehr individuellen, funktionalen Umfang hast, da bietet sich das, glaube ich, an. Also zum Beispiel in so einem Videoplayer oder so eine Videovorschau, die hast du ja jetzt nicht als Startkomponente. Und ich glaube, gerade da macht es halt Sinn, über sowas nachzudenken, wo dein Fokus eher auf komplexen Komponenten liegt und die dann da irgendwie zu bauen. Jetzt kann man nochmal überlegen, ob man das dann in in Lit baut und dann in einer Angular oder React oder Vue-Anwendung einbindet, weil das geht ja zum Beispiel auch, um dann quasi die Vor- und Nachteile voneinander mal auszugleichen, je nachdem, was man braucht.
Ja, aber gerade das Einbinden, das macht ja auch dann Sinn, wenn man Framework unabhängig bleiben möchte, ne? Weil sonst würde ich jetzt keinen Vorteil sehen, da irgendwie einen Date-Picker oder irgendwelche anderen Elemente als Web-Component zu bauen. Wenn ich es eh nur in Angular einbinde, dann kann ich es natürlich auch direkt in Angular machen. Auf der anderen Seite, wenn ich halt weiß, dass ich mehrere Teams habe vielleicht, die gleichen Elemente verwenden sollen, aber denen ich vorschreiben möchte, in was für Frameworks sie nutzen, dann macht das natürlich hochgradig Sinn, ne? Dass man sagt, hey, dann bauen wir das als Web-Component mit Lit zum Beispiel und können das dann sowohl in Angular verwenden als auch in React oder auch sogar in irgendwelche Server-Side-Sprachen wie, weiß ich nicht, Vadin oder Java allgemein, die das noch auf dem Server rendern, die ganzen Oberflächen, ne? Weil da funktioniert es ja auch dann.
Grundsätzlich muss man natürlich sagen, kann man das auch mit Angular machen, also mit Angular Elements an der Stelle. Damit kann man auch Web Components bauen. Und ich glaube, André hat da schon mal einen Blogbeitrag zugeschrieben, wenn ihr euch den mal durchlesen wollt.
Wenn das hier nicht illegale Werbung ist.
Ja, wenn das hier schon mal jemand gemacht hat, kann man das ja mal erwähnen. So.
Ich hänge den Link an.
Ja. Wollen wir zum Fazit kommen?
Ja, sehr gerne. Ich würde aus meiner Erfahrung raus sagen, man kann sowohl kleinere, in sich abgeschlossene Elemente, sowas wie UI-Components damit bauen. Man kann es auch für große, komplexe Anwendungen verwenden. Es geht. Nur es fühlt sich immer ein bisschen, ich würde nicht sagen falsch an. Ich habe immer nur das Gefühl, dass die größeren Frameworks oder die anderen Libs dafür eher ausgelegt sind. Gerade was das Strukturieren von den Komponenten, das Trennen von CSS, HTML angeht, da finde ich das hier mal ein bisschen schwierig. Aber es ist auf jeden Fall machbar, würde ich sagen.
Ja, ich stimme dir vollkommen zu, André. Ich würde das gerne mal für Komponenten einsetzen. Wir haben das bis jetzt immer nur für komplexere Dinge eingesetzt. Ich glaube, gerade da hat es seine Stärken. Und ich glaube, da passt auch das ganze Toolset, was man so hat, super rein. Man merkt aber auch, man kann damit komplexere Dinge umsetzen. Also auch wir haben da schon verschiedene komplexere Anwendungen umgesetzt. Das ist alles möglich und das ist auch alles erstmal machbar. Man muss halt nur irgendwie schauen, dass man weiß, was man da am Ende tut, wenn man jetzt zum Beispiel Form Validation oder so einbaut.
Ja, ich denke auch, dass das ein wichtiger Punkt ist, ne, dass man wirklich ein fundiertes Wissen in JavaScript, Browser, API, HTML haben muss, damit man das hier wirklich sehr gut anwenden kann, ne, wo man dann bei den anderen vielleicht ein bisschen mehr während eines Projektes oder während der Entwicklung lernen kann, ist das hier schon fast Voraussetzung für das Ganze.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich bei dir und bei unseren Zuhörenden. Und wünsche noch einen schönen Tag.
Das wünsche ich euch auch. Und dir noch einen schönen Tag, André.